Herr Kanten hat ja das Stichwort Prävention verwendet. Sie haben es jetzt politisch zugespitzt, zu Recht meine ich sozusagen, der Präventionsgedanke, wenn man den stark macht, dann verschiebt er Verantwortlichkeiten. Ja, während früher die Verantwortung beim Arzt lag für die Behandlung und gesagt, du bist zwar noch nicht krank, aber du bist Merkmalsträger, insofern ist es deine Verantwortung, dass du dich jetzt anders verhältst. Und wir haben nicht umsonst, ich meine, die Stellungnahmen des Ethikrates jetzt, die sich ja mit der Frage prädiktiver Tests beschäftigt hat, wir haben eine Selbstverpflichtung der deutschen Versicherungswirtschaft, bis jetzt bestimmte Daten nicht zu nutzen, aber da sieht man ja mögliche, sozusagen schon ökonomische Konsequenzen jetzt zu sagen, Collins hat einen Artikel geschrieben, 2010, Beispiel eine junge Frau, wo er sagt, okay, sie hat also ihre genetischen Daten, sie weiß, sie ist Merkmalsträgerin für Darmkrebs.
Collins ist einer der
großen Humangenom-Forschungsprojekte in Gang gebracht und ist jetzt Chef von NIH, so ein Artikel, der geht dann los und dann sagt er, nun ja, ab 40 macht sie jetzt dauernd Vorsorgeuntersuchungen, weil sie weiß, sie sei Merkmalsträgerin. Ja, und jetzt, Sie sind in Ihrem Buch schon auf der Seite, dass das alles politisch orchestriert ist, toll beschrieben, und sagen die Zwangsmechanismen, so weit sind wir noch nicht, aber es kann ja sozusagen ein gesellschaftlicher Druck, wenn man sagt, bitte heute Abend, um mal bei Herrn Gantens Beispiel zu bleiben, da draußen kein Wein mehr trinken, weil du erhöhst dein Risiko enorm und belastest damit dann später die Gesamtheit der Gesellschaft, weil du dann vermutlich einen Leberschaden kriegst.
Aber es gibt dann natürlich ein enormes Spannungsfeld. Und das Spannungsfeld besteht darin, dass der Betroffene ja durchaus daran interessiert sein kann, und eben solche Informationen zu erhalten, nicht wahr? Und da scheiden sich die Geister eben, nicht? Zum Beispiel kann sich die Frage stellen, ob ich für irgendeine Krankheit, eine schwere Krankheit, Anlageträger bin, die ich auch meinen Kindern weitergeben kann. Wenn ich vor der Frage der Reproduktion stehe, dann ich möchte natürlich nicht Kinder mit so etwas belasten. Wie weiß jetzt der Arzt oder der Untersucher, dass der Betreffende eben dieses Wissen will? Tatsächlich nicht. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Das stellt sich zum Beispiel im Rahmen der genetischen Diagnostik häufig, wenn man durch Untersuchung eines Patienten jetzt findet, dass in einer Familie eben ein solches Risiko da ist. Vielleicht 50% aller Verwandten werden dieses Risiko auch haben und haben dann ein großes Risiko darauf, kranke Kinder zu bekommen. In Deutschland war bis so lange, wie ich in Deutschland dieses Fach ausgeübt habe, es verboten, dann den Gesunden dieses Wissen aufzudrängen oder so, nicht? Also dieses kaskadenartig durch die Familien gehen, um die Verwandten zu untersuchen, weil es ja sein könnte, dass die das gar nicht wollen. Wie macht man es also, nicht? Und das ist ein völliger Eiertanz dabei. Man kann nicht raten und nicht wissen, ob die Leute das wissen wollen, aber andererseits, wenn man in Amerika wäre, wäre man sehr gut beraten, alle Leute darüber aufzuklären, ob sie es wollen oder nicht, weil sonst nämlich verklagt wird, wenn dann irgendetwas passiert. Und das ist das Spannungsfeld.
Ich würde gerne, bevor wir auf die Frage kommen, was und worüber der Patient entscheiden kann oder soll oder will, gerne nochmal über die Qualität der Information und des Wissens, die ihm dann zur Verfügung steht, diskutieren. Also Sie haben gerade selber beschrieben, das ist ja eigentlich doch sehr viel komplexer als die Mechanik, hier ist ein Genom und hier ist eine Krankheit, sondern es sind sehr viele verschiedene Informationsträger, die da zusammenwirken. Man weiß noch gar nicht genau, was mit was zusammenwirkt. Wenn ich es etwas platt sagen darf, Allergiker zum Beispiel wissen auch heute schon aus epidemiologischen Studien, es eine 60, 50, 70, je nachdem Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie das abkriegen, 25%, wenn es beide Eltern sind. Also wir gehen ja auch heute schon mit diesen Informationen um, aber wir wissen dann doch nicht, wie hoch ist es in meinem Fall. Also mit welchen Informationen können Sie denn die Menschen tatsächlich ausstatten? Wie präzise sind die? Welche Qualität haben die?
Der beste Prädiktor für diese Krankheiten ist immer noch die Familienanamnese. Bisher. Bei allem, auch wenn man alles über alles subsumiert, was man bisher kennt, gerade bei den komplexen Krankheiten, ist das auf jeden Fall so. Wenn man also weiß, dass in der Familie dass ein Verwandter ersten Grades Schizophrenie hat, weiß man, dass man ein sehr stark erhöhtes Risiko auf Schizophrenie hat. Wenn man alle genetischen Marker in Betracht zieht, kann man nur einen ganz kleinen Teil dessen Vorhersagen und dadurch abbilden. Nicht wahr? Das ist so, aber man muss dabei sagen und davon strikt unterscheiden, ich probierte das zu tun, eben diese vielen, vielen tausenden Krankheiten, die allermeisten nicht aufgeklärt, aber in ihrer Gesamtheit gar nicht selten, die sogenannten seltenen Erkrankungen, die eben den bekannten Mendelschen Regeln folgen und wo eben das Wiederholungsrisiko 50% ist oder 25%. Und in diesem Bereich kann man tatsächlich sehr viel tun über Prädiktion. Man kann tatsächlich für diese Krankheiten, wenn sie denn aufgeklärt sind, eben eindeutige Aussagen machen, nicht bloß zum Wiederholungsrisiko, sondern man kann eindeutig sagen, du hast ein Risiko für deine Kinder und du hast keins.
Aber es bleibt eine statistische Wahrscheinlichkeit.
Nein, das bleibt dann insofern keine statistische Wahrscheinlichkeit, weil man das ja genau untersuchen kann. Denn man kann genau eindeutig sagen, ob jemand dieses Merkmal hat, also auch weitergeben kann. Nicht wahr? Das ist also keine...
Aber
ob,
Sie können,
ob er es dann weitergibt,
aber nicht, ob es
ist eine,
virulent wird.
Aber man kann eben dann, natürlich hat das Instrument es ja auch schon genannt, zum Beispiel der Pränataldiagnose und in eigentlich jetzt schon auch einer Diagnose aus dem mütterlichen Blut, sodass man keinen invasiven Eingriff mehr braucht. Und das war ja gerade die Diskussion, wo Frau Schawan von dem Herrn Hüppe so furchtbar angegriffen worden ist und Herr Rachel sich so schön gewehrt hat dagegen.
Herr Ganten.
Also die Aussage ist immer einfach, wenn die Frage einfach ist. Ich sage mal eine einfache Frage. Eine einfache Frage ist, ich bin ja Pharmakologe, wenn Sie ein Medikament nehmen, man kennt genau die chemische Substanz dieses Medikamentes. Man weiß genau, wie es verarbeitet wird. Meistens werden die Medikamente abgebaut in der Leber oder ausgeschieden in der Niere. Und dann gibt es in der Leber bestimmte Enzyme, die kennt man genau, kennt ihre Aktivitäten, kann sie genetisch und biologisch bestimmen. Und dann kann man vorhersagen, welches Medikament braucht man in welcher Dosis, um einem Patienten zu helfen oder nicht. Muss man die Dosis erhöhen oder niedriger machen? Vorher war es eine Frage der Erfahrung des Arztes und er musste dann über 4 oder 8 Wochen beobachten. Bei einigen Medikamenten kann man heute genau sagen, diese Dosis ist für dich richtig, die ist zu hoch, die ist zu niedrig. Antidepressiva zum Beispiel, Medikamente, die bei Depressionen gegeben werden, weit verbreitete Krankheit, wie wir jetzt lesen, vorher wurde es immer so totgeschwiegen. Das ist so ein Fall, da kann man Medikamente in ihrer Dosierung vorher bestimmen. Das ist eine Frage der Pharmakokinetik oder der Pharmakogenetik. Genanalyse und Vorhersage der Wirkung, Nichtwirkung, Nebenwirkung von Medikamenten. Das ist einfach, weil es gewissermaßen die Behandlung des Körpers von einer chemischen Substanz bedeutet. Kompliziert ist es, wenn es um Krankheiten geht, Brustkrebs oder Hirnerkrankungen, die immer komplex sind. Und da kann man zwar die genetische Belastung, wie Europa sagt, genau vorhersagen, aber die klinische Ausprägung eben
das
häufig nicht genau vorhersagen.
Ja?
Und das interessiert den Patienten. Ja. Den Patienten interessiert weniger, wie das da genetisch bei ihm aussieht, sondern interessiert ihn, werde ich krank und wann? Wann bekomme ich Brustkrebs, erlebe ich den noch oder nicht? Oder Medizinerärzte, die Prostatakrebs oder wie auch immer, also wo es genetische Veranlagung gibt, ja? Und das ist in der Biologie eigentlich immer kompliziert. Ich dachte, du würdest auf die monogenetischen Krankheiten nochmal zurückkommen. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher. Huntingtonsche Krankheit, nicht der Veitstanz. Da ist es ein Gen, da gibt es eine ziemlich große Sicherheit der Vorhersage. Bei anderen ist es eben kompliziert.
Aber jetzt mal abgesehen von der Qualität der gewonnenen Informationen, selbst wenn wir davon ausgehen würden, jetzt als Utopie, wir könnten tatsächlich mit 100%iger Sicherheit dem Menschen vorhersagen, was für Krankheiten ihn im Laufe seiner Biografie ereilen, stellt sich doch die für mich zentrale Frage, was ist denn die Konsequenz daraus für das Verhalten des Einzelnen? Also Sie sprechen jetzt ganz selbstverständlich von Reproduktionsentscheidungen, die eventuell daraus folgen können.
Wenn man keine Kinder haben will, dann stellt sich die Frage nicht. Aber wenn man Kinder haben will, dann stellt sich die Frage.
Ja, also ich zum Beispiel will gerade eins,
wie
man wahrscheinlich sieht. Ich kenne auch sehr viele, das liegt an meinem Alter momentan, die auch gerade eins wollen und deswegen sehr konkret darüber nachdenken. Also nicht nur abstrakt, sondern wirklich am eigenen gelebten Fall. Sehr, sehr viele Menschen sagen mir in diesem Zusammenhang, sie möchten das nicht wissen. Gut. Völlig legitimerweise, für mich nachvollziehbarerweise, weil was nämlich aus diesem Zusammenhang folgt, also wenn man wirklich sagt, dieser Satz, Gesundheit ist das höchste Gut, den nehmen wir so ernst, dass wir ihn zur allerersten Handlungs- und Entscheidungsprämisse unseres Verhaltens machen, dann würde ja quasi folgen, wir müssen eigentlich einem Zuchtgedanken nachgeben. Wir müssen, ja, das ist jetzt das böse Wort für Reproduktionsentscheidung. Wir müssen quasi sagen, wenn wir in unserer eigenen und der Veranlagung des Partners mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als, sage ich einfach mal, 10% einen genetischen Defekt des Kindes vorhersagen können, dann werden diese beiden nicht Zeugen.
So, das ist jetzt schon für dieses Ehepaar, finde ich, an sich eine enorme Belastung, diesem Entscheidungsdruck ausgesetzt zu sein. Wenn die das noch für sich selbst entscheiden können, würde ich das gerade noch durchgehen lassen als erträgliche Situation. Was aber leider oft passiert, und das machen wir uns nicht immer bis in letzte Konsequenz klar, wir reden von der freien Entscheidung des Menschen, die aber oft eine Illusion darstellt, weil die eingebunden sind in gesellschaftliche Zusammenhänge. Also nehmen wir ein weniger drastisches Beispiel. Jemand kennt die Informationen über seine eigene genetische Veranlagung. Laut Datenschutzgesetz, was wir dann alles haben werden, zum Teil schon haben, ist er nicht verpflichtet, die irgendjemandem rauszugeben. Jetzt sitzt er aber im Bewerbungsgespräch beim Arbeitgeber und der sagt ihm, genau wie das jetzt schon bei Frauen mit Kinderwunsch der Fall ist, Sie sind nicht verpflichtet, mir das zu sagen, aber ich würde Ihnen doch sehr raten, mir Ihr genetisches Protokoll zu zeigen, denn wenn nicht, dann ziehen wir Sie gar nicht in nähere Erwägung. Das heißt, solche Informationen, die einmal erhoben und vorhanden sind, können im gesellschaftlichen Kontext enormen Druck ausüben und letztlich dazu führen, dass dann zum Beispiel jemand, weil klar ist, mit 45 kriegt er eine Herzattacke, also sehr jetzt stark vereinfacht, dann eben für einen Arbeitgeber weniger interessant ist. Umso schrecklicher, wenn das jetzt ein Kind betreffen würde, wenn ein Ehepaar sich rechtfertigen müsste, einen Kinderwunsch zu haben, obwohl mit 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit da ein genetischer Defekt vorliegen wird. Also das sind, finde ich, alles Fragen, die sind bei aller Begeisterung für das technisch Machbare doch wirklich nicht auszublenden, wenn wir darüber sprechen.
Würden Sie, Frau Zehlen, sagen, dass man die durch Gesetze, durch bestimmte Vorgaben verhindern kann, eindämmen kann? Oder würden Sie daraus die Folge ziehen, lieber gar nicht erst testen oder gar nicht erst forschen?
Also gar nicht erst forschen käme jetzt für mich persönlich nicht in Frage, weil ich einfach glaube, dass wir Menschen als Gattung so sehr nach der Erweiterung unserer Erkenntnis streben, dass es völlig irrsinnig und utopisch wäre, zu versuchen, uns das zu verbieten. Also das liegt so stark in unserer Natur, das tobt sich aus. Was irgendwie die, ja, also es zeigt ja auch der Rückblick, was jetzt der Glaube an die Möglichkeit, das gesetzlich zu restriktieren angeht, ist es eben so, ich denke schon, wir müssen diese Fortschritte in irgendeiner Form gesetzlich flankieren. Das wird in den folgenden Jahrzehnten auf uns zukommen. Die Effekte, die mich aber eigentlich noch mehr interessieren, sind die ich gerade beschrieben habe. Das kann 500 Mal verboten sein durch ein Gesetz, dass jemand das offenlegen muss oder dass das in Entscheidungen einbezogen wird. Aber der gesellschaftliche Druck, der unter Umständen entsteht, ist dadurch nicht zu bändigen, sondern den kriegen wir nur dann gebändigt, wenn wir, und das hatte Herr Schütte, glaube ich, in seiner Einführung angesprochen, wenn wir sozusagen gesamtgesellschaftlich Mentalitäten, Prinzipien, eine kulturelle Festigkeit in uns entwickeln, die uns bestimmte Dinge ausschließen lässt, nicht weil der Gesetzgeber das für uns vorgesehen hat, sondern weil wir als Gesellschaft eben Überzeugungen vertreten. Und das ist jetzt eben leider nichts, wo man einen Knopf drückt und sagt, dann funktioniert das, sondern dann muss man das tun, was wir gerade machen, die ganze Zeit reden.
Ja, Herr Röper,
das... Ropers heiße ich.
Ropers, ja. Entschuldigung. Entschuldigung, ja.
Also, das ist völlig wahr. Wir brauchen, glaube ich, für diese vielen Fragen, die neu sind, einen Konsens. Ja, nicht? Und wir brauchen nicht, ich sage den Gedanken häufiger, aber der ist einfach richtig. Wir brauchen nicht die Beratung durch den Experten, wir brauchen nicht die Beratung von Ethiker primär, wir brauchen nicht die Beratung vom Theologen und wir brauchen nicht die Beratung vom Juristen primär, sondern wir brauchen einen Konsens. Und der Konsens kann letzten Endes nur dadurch entstehen, dass wir uns eben auf etwas einigen, eben letztendlich, weil wir alle betroffen sind. Letztendlich ist das an sich was, was man am Ende diskutiert. Ich sage es trotzdem einmal schon mal, wir kommen bestimmt noch mal darauf zurück. Und was diese Frage, die Sie richtig angesprochen haben, Herr Tanner hat da auch was dazu gesagt, nämlich die Frage hier, wie vermeiden wir letzten Endes dann Diskriminierung und wie gehen wir mit diesen Daten um? Sie hatten das erwähnt mit dem Moratorium der Krankenversicherer, die sich darauf geeinigt haben, dass man diese genetischen Daten erstmal tatsächlich nicht verwenden kann. Das ist schön, dass Sie das nicht tun. Es gibt Wege, Sie hatten das gesagt, das zu umgehen. Die Krankenkassen bieten das an, sagen nämlich dann ganz einfach, ja, wir können euch dann nicht fragen, aber wenn wir uns euch freiwillig sagt, bitte schön, dass ihr diese Anlagen nicht habt, dann bekommt ihr einen besseren Tarif. Nicht? Das sind natürlich alles so kleine Tricks in dieser Geschichte hier. Und sicher, auch da, wir müssen tatsächlich sehen, was wir wollen. Auch da, wir brauchen einfach einen Konsens in dieser Angelegenheit.
Herr Tanner?
Ihr Beispiel lässt ja, Sie sind Ihrem Beispiel schon davon ausgegangen, also der 45-Jährige oder mit 45 wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegt. Das Beispiel setzt schon voraus, dass diese genetischen Daten eine hohe prognostische Genauigkeit haben. Und deswegen sage ich, wir können zwei Szenarien, müssen wir, glaube ich, diskutieren. Das eine Szenario, das hat Sie selber beschrieben, wenn diese Daten wirklich so valide sind, wie für Sie beansprucht wird, nicht auf dieser Ebene der Mendelschen Regeln ja. und des Merkmalsträgers, sondern der Penetranz, der Frage, kriege ich das, selbst ja. wenn ich Merkmalsträger bin. Und da gibt es keine absolute Genauigkeit ja. und Gewissheit. Ja, ja, das ist wichtig. Sozusagen, da kann man einen Weg gehen und dann kann dann sagen, dass, was Sie sagen, auch dann brauchen wir Konsens, werden wir in einer pluralistischen Gesellschaft ganz schwierig kriegen, sondern jedenfalls Regeln des Umgangs, meine ich schon, und in der Tat, wie Sie gesagt haben, das geht nicht auf Knopfdruck, eine Kultur der Verantwortung, nenne ich das auch immer im Umgang damit. Nichts lässt sich schwieriger erzeugen als Mentalitäten, weil die nicht auf Knopfdruck abrufbar sind. Das weiß man gerade als Literatur-, Kulturgeschichtler, Mentalitäten bilden sich in langen Räumen. Es könnte aber auch sein, und das ist ein anderes Szenario, dass durch die Wissenschaft selbst dieses Paradigma, dass sie schon als Gesetz vorausgesetzt haben, dein genetisches Merkmal wirkt sich so und so aus, dass sich das selbst relativiert, weil deutlich wird, dass diese genetischen Informationen in der Tat diese prognostische Genauigkeit nie haben werden.
Das würde mich erleichtern, ehrlich ja. gesagt, ganz kleines bisschen.
Ja, und natürlich, und deswegen habe ich gesagt, haben wir momentan natürlich unterschiedliche Interessen, die versuchen uns zu sagen, das trifft genau zu. Und wir haben ja das Beispiel schon des Brustkrebsgens, wo Leute, also Frauen sich schon haben operieren lassen. Präventionsgedanke, ich lasse mich vorher operieren, damit sozusagen nicht der das ausbricht.
Sehen denn auch Sie das Recht auf Nichtwissen wollen in Gefahr? Also sehen Sie diese Gefahr ganz konkret?
Das ist, sicher wird es einen, ich finde, Sie haben das zutreffend beschrieben, dieser stille, kommunikative Druck zu sagen, das ist zwar nicht, rechtlich ist zwar verboten, dass wir es fordern, aber wenn du von mir was willst, dann erwarte ich, dass du das machst. Das ist eine Möglichkeit. Aber das funktioniert nur, wenn die Leute auch dran glauben, dass diese Daten, die da gewonnen werden, so aussagekräftig sind.
Das Recht auf Nichtwissen, möchte ich das mal sagen. Also wir diskutieren jetzt sehr intensiv genetische Diagnostik und solche Dinge. Das ist ja nicht die gesamte Verantwortung für die Gesundheit. Richtig. Vielleicht kommen wir auf die anderen Punkte nach. Aber ein Punkt scheint mir wichtig. Recht auf Nichtwissen, natürlich, also individuelle Entscheidung. Nur das ist auch beschränkt. Also ich will vielleicht überhaupt nichts wissen, aber meine Brüder und Geschwister wollen was wissen. Ja, genau. Und plötzlich machen die Diagnose und dann stellen die fest, da gehen alle anderen, wir haben so und so viele Mitglieder der Familie, haben die und die Diagnose, genetisch oder sonst was. Und wenn sie es mir sagen, dann ist ziemlich sicher, da brauche ich gar nicht zu wissen, hängt auch was bei mir. Ja? Das heißt, dieses Recht auf Nichtwissen ist da auch relativ. Und darum greife ich das aus, was Herr Ropers gesagt hat. Ich glaube, es wird keinen Konsens geben. Wir werden nie einen Konsens erreichen. Was wir brauchen, ist einen Dialog. Ja? Und dieser Dialog muss fortgeschrieben werden. Darum ist das genau richtig. Wir brauchen einen beständigen Dialog. Wir brauchen eine Dialogkultur. Wir brauchen in dieser Dialogkultur auch Extrempositionen. Also Ihr Buch, als ich das gelesen hatte, war viel extremer in der Aussage als das, was Sie jetzt, finde ich, so sagen. Ne, aber vielleicht kommen Sie noch.
Das ist Literatur.
Ich ja, natürlich. Nein, aber also das war ja gewissermaßen der Start. Ich weiß nicht, ob Sie es alle so intensiv gelesen haben wie meine Frau und ich. Der Start ist ja die Methode. Ja, und da wird man gewissermaßen verpflichtet zur Gesundheit. Und wer nicht, der fällt in Ungnade. Ja, und das ist ja auch bei uns diskutiert. Bonus-Malus-Situation in Kassen ist schon angesprochen worden. Das heißt, wir sind gar nicht, zumindest gedanklich, so weit davon entfernt. Insofern ist diese Extremposition deutlich zu machen schon richtig. Und das Gleiche, die andere Extremposition ist, jeder kriegt sein Genom sequenziert. Und das kriegt man in USA, ist immer so das Land, aber sonst wo gibt es das auch. Man lässt sich sein Genom sequenzieren. Für 2000 Euro haben sie das, ja. Und dann haben sie es und dann kriegen sie es auf die Chipkarte. Und das wird sich auch, was macht man dann damit? Die meisten können gar nichts damit machen, Ärzte schon gar nicht, sind gar nicht darauf vorbereitet. Das heißt, der Dialog ist nicht darauf vorbereitet. Ja? Interpretationsmöglichkeiten sind, wie wir schon besprochen haben, äußerst gering. Das heißt also, wir haben ein sich bewegendes System und je schneller die Wissenschaft ist, umso schneller sich bewegend. Einige Sicherheiten werden unsicher. Andere Dinge werden sicherer. Was daraus wird, wissen wir nicht wirklich. Das ist komplett offen. Und daher aber, der Gesundheitsbereich ist in wahnsinniger Bewegung, nicht nur wirtschaftlich, auch wissenschaftlich und gesellschaftlich. Wir können es auch nicht mehr bezahlen. Ja? Und da auf die eigene Verantwortung hinzuweisen, auf die wir ja dann noch kommen, auf das, glaube ich, ist schon ein ganz entscheidender Punkt.
Ja, also darf ich nur eben gerade
darauf eingehen. Ich würde gerne auf die Verantwortung kommen, also nur, wenn Sie dazu was sagen. Weil das,
okay, nein, dann passe ich. Ja,
gut. Denn Sie haben gerade zu Recht gesagt, das Thema hat viele Facetten. Eine ist der Präventionsgedanke, der davon ausgeht, wenn ich dann meine Informationen habe, dann werde ich mich anschließend auch so verhalten, dass mir dann nichts mehr zustößt. Ich würde gerne mal wissen, wo Sie diesen Optimismus herbeziehen, Herr Ganten. Denn wir wissen ja auch jetzt schon, wurde gerade gesagt, aus der Familienanamnese, dass da besonders viele Leute mit Infarkt oder mit dünnen Gefäßen oder mit Allergien oder mit allen möglichen Neigungen oder auch aus gebrochenen Krankheiten da sind und verhalten uns trotzdem anders. Wir wissen es auch aus Frauenzeitschriften, dass wir nicht so viel Süßes essen sollen und verhalten uns trotzdem anders. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass, wenn man sozusagen härteres Beweismaterial vorliegen hat, dass alles gut wird?
Also meinen Optimismus nehme ich von meinem großen Vorbild Karl Popper, der am Ende seines Lebens gesagt hat, nachdem er 93 Jahre nichts anderes gemacht hat, als nachzudenken, wir haben gar keine Alternative zum Optimismus, weil wir natürlich persönlich eine Vorstellung haben müssen, wohin es geht. Und es wird nicht alles gut werden, das ist völlig klar, aber wir haben die Pflicht zum Optimismus gewissermaßen, das zu tun, was wir können, um gewissermaßen die Richtung im Dialog mit zu bestimmen, die wir für richtig halten. Das ist gewissermaßen die Basis eines aufgeklärten Optimismus. Dass alles gut wird, sage ich nicht. Im Gegenteil, im Moment sieht es ja so aus, als, also ich weiß nicht, ob alles gut wird. Ja? Aber es gibt Möglichkeiten, insbesondere auch wissenschaftliche Möglichkeiten, Dinge zu erarbeiten, die zu einer vernünftigen Orientierung führen. Und eine dieser Möglichkeiten habe ich genannt. Nämlich wegzugehen von dieser momentanen Medizin, die sowieso keine Medizin ist für die Welt. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch kommen. Was wir hier diskutieren, ist eine Medizin in Deutschland, Nordamerika, Japan, in den reichen Ländern. Das betrifft 1 Milliarde Menschen, wenn wir ganz optimistisch sind. Ja, die anderen 6 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die haben völlig andere medizinische Probleme als die, über die wir hier sprechen.
Ja, aber Herr Tanner war, glaube ich, zuerst.
Genau. Also ich will zu dem Stichwort Verantwortung, zu den 2 Stichworten Verantwortung und Dialog was sagen. Ganz kurz zum Stichwort Dialog. Das klingt natürlich so gut und wir haben das ja alles da stehen. Ich sage nochmal, wenn wir einen verantwortungsvollen Dialog führen müssen, dann sollen wir auch ehrlich, und das meine ich gar nicht jetzt ideologiekritisch entlarvend, über die beteiligten Interessen reden. Der Medizin- und der Forschungsbereich sind beides heute enorm kapitalgetriebene Dinge. Ja, also es gibt die Firmen, die jetzt die ersten sozusagen Therapeutika neuer Art anbieten, sind kapitalmarktfinanziert, die haben Gewinninteressen. Das ist alles nicht Schlechtes. Wir erleben das jetzt gerade an dem Beispiel Stammzellpatent, will ich jetzt nicht weiter darüber reden. Aber wie stark sozusagen in Deutschland tabuisiert ist, dass da überhaupt was Ökonomisches eine Rolle spielen kann, das ist schon immer ökonomisch, ethisch schlecht. Das ist falsch. Und wir sollten den Dialogbegriff nicht so verwenden, dass wir sagen, ich sage mal, ich weiß, dass Sie nicht so meinen, die Dinge weich zu spielen und sagen, wir müssen dauernd kommunizieren. Wir müssen auch über die knallharten Interessen reden, die da dahinter stehen. Und die sind gegensätzlich. Ein Pathologe hat heute andere Interessen, wenn er eine große Pathologie aufgebaut hat, wie der Sequenzierer, der noch ein paar Automaten anschaffen will. Und Leute von den Krankenkassen haben andere Interessen, was sie abrechnen dürfen und was nicht. Das ist die eine Ebene. Stichwort Verantwortung. Wir haben unter dem Paradigma der Individualität und das, was hier mit individualisierter Medizin gemeint ist, ist, glaube ich, deutlich geworden, es hat wenig, sehr wenig mit dem klassischen, unserem Verständnis von Individualität zu tun. Ja, das muss ich erstmal klar machen. Aber wir haben in der modernen Medizin, gerade unter dem Vorzeichen von Autonomie, wir alle kennen das, ein enormes Abladen von Verantwortung aufs Individuum. Sie kennen das alle als den Informationsbogen, den Sie kriegen, wenn Sie in der Klinik sind, eine Therapie kriegen, 12 Seiten lesen sollen und am Schluss die Einwilligungserklärung unterschreiben. Das heißt informierte Zustimmung. Das sind Sie als Individuum und ich ernst genommen, weil ich 10 Seiten gelesen und nicht verstanden habe, wenn es um eine hochkomplexe Therapie geht. Am Schluss unterschreibe ich, heißt Informed Consent. Ja, ich gebe meine konsentierte Zustimmung, also bin ich doch als Individuum dafür mit im Spiel. Faktisch dient das ganze Spiel heute weitgehend haftungsrechtlichen Fragen, nämlich dass der Arzt auf der sicheren Seite ist, mit guten Gründen, und sagen, hier hat aufgeklärt und geschrieben. Das ist ein Beispiel von Individualisierung.
Das ist eigentlich vor allen Dingen ein Beispiel für die Überforderung des Einzelnen. Gut. Also wer soll ihn, mir kommt es auch vor wie ein Widerspruch in sich, je komplexer die Diagnostik und die Entscheidungsdimensionen werden, desto mehr soll der entscheiden, der am wenigsten davon versteht. Ja. Wie wird denn der eigentlich dazu befähigt?
Wie können Sie verantwortungsvoll aufklären, wenn Sie heute einen kleinen genetischen, also wenn Sie nur ein Segment nehmen, die sequenzieren auch nicht mehr alles, sondern Sie haben 40, 50 relevante Merkmale und sagen, jetzt haben Sie die Möglichkeit, ich sage mal die Disposition auf 40 Krankheiten und dann gehen Sie mal zum Humangenetiker und sagen, in dem Gespräch muss der jetzt aufklären, das Individuum, damit es verantwortlich entscheiden kann, wie er jetzt mit diesen 40 Merkmalen umgehen kann. Die Humangenetiker, die ich kenne in der Beratung, sagen, das geht nicht.
Das Thema, worauf sich jetzt alles konzentriert, ist Aufklärung, Information. Denn zu der Frage, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel, welche Interessen stehen dahinter oder so, das kann man nur beurteilen, wenn man ein bisschen was von der Materie versteht. Das heißt, aus dieser Richtung braucht man, man kommt automatisch dahin, dass das Wissen über die Grundzusammenhänge auf diesem Gebiet eben transportiert werden müssen. Und da, ich glaube, das kommt in Ihrem Programm etwas später, aber ich kann nicht anders. Ich glaube, man muss das immer häufiger sagen. Man muss bilden, man muss ausbilden. Und wir sind gerade dabei im Übrigen. Es ist mir nicht entgangen, dass wir gerade das tun. Das ist auch das Schöne hier.
Aber ist das realistisch? Also Sie haben es ja gerade gesagt, wenn selbst der Humangenetiker oder der Mediziner nicht weiß.
Nein, das ist anders. Ich glaube, das Szenario ist, glaube ich, nicht, beschreibt nicht mehr die aktuelle Situation. Die aktuelle Situation ist die, Herr Gantner hat das kurz erwähnt auch, wir sind eben im Moment da gerade in dem Stadium, wo man das ganze Genom mit seinen 2x3,2 Milliarden Buchstaben eben sequenziert. Das ganze Genom liegt einem wie ein Buch vor. Man kann nur einen kleinen Teil davon bisher interpretieren und verstehen, aber es ist tatsächlich alles da. Jetzt daraus kommen verschiedene Aufgaben. Einerseits muss man die ganze Mechanik mal verstehen. Das ist etwas für die Schule, nach meiner Meinung. Ich halte nicht viel von Erwachsenenbildung, ehrlich gesagt, weil das ist einfach nicht besonders attraktiv. Und da kommt auch nicht furchtbar viel dabei raus. Das bedeutet, man braucht eine sehr lange Perspektive, aber man muss es jetzt
aber
machen.
Aber selber würde ich das nicht ablehnen,
dass man sich immer weiterbildet, aber jeder weiß von sich selber, wenn man ein bisschen jünger ist, lernt man leichter. Nicht wahr? Das würdest du mir zustimmen?
Ja, na gut. Ich würde ganz kurz, Frau Ziegel. Ja, ich würde ganz gern nochmal um diesen Begriff der Verantwortung des Einzelnen so ein bisschen fassbarer zu machen, weg jetzt von der Frage, inwieweit man genetisch Krankheiten quasi prognostizieren kann. Also überhaupt mal ein bisschen weg aus dieser ganzen Sequenzierungsecke, weil ich glaube, dass all diese Fragen, um die es hier geht, in Wahrheit auch schon in der herkömmlichen Medizin eine Rolle gespielt haben.
Sie haben recht.
Die zu 100-prozentiger Zukunftsvoraussicht kommen wir ja ohnehin nicht als Menschen. Also jedenfalls bleibt das, finde ich, zu hoffen, dass wir das niemals schaffen werden. Dann gnade uns Gott, wenn es ihn gibt. Also wir sind ja sowieso immer mit einer Zukunft konfrontiert, von der wir nicht genau wissen, wie sie verlaufen wird. Jeder Einzelne von uns, aber auch als Gesellschaft. Die Versuche, diese Zukunft aber trotzdem zu domestizieren, sind ja auch so alt wie die Menschheit selbst. Und da, finde ich, ist sozusagen das, wo man einhaken muss, wenn man über die Verantwortung redet. Und da erleben wir doch nun schon viel länger, als wir Genome sequenzieren können, die Tendenzen unserer Gesellschaft zu sagen, und da spielt dieses Kostenargument unter anderem auch immer wieder eine Rolle, Krankheit ist sozusagen nicht nur etwas Schicksalgegebenes, sondern da gibt es eine Art Verschuldensanteil des Einzelnen. Und wenn wir diesen Zusammenhang einmal geknüpft haben zwischen Krankheit und Schuld, und den gibt es inzwischen sogar schon juristisch manifestiert, gesetzlich manifestiert in einer Vorschrift des Sozialgesetzbuches, die quasi den Krankenkassen erlaubt, bestimmte Krankheiten dafür nicht mehr aufzukommen, wenn der Betroffene etwas getan hat, um diese Krankheit herbeizuführen, noch nicht mal jetzt im Sinne einer aktiven Selbstschädigung, ich ramme mir irgendwie das Messer in den Arm, sondern er hat zum Beispiel eine Schönheitsoperation durchgeführt, das ist keine therapeutische Maßnahme und daraus folgt jetzt irgendwie eine Entzündung oder irgendwas Unerfreuliches, dann kann die Krankenkasse also sagen, wieso, du wolltest das doch, da bist du jetzt selber schuld, oder du hast dich tätowieren lassen. Das Nächste, was kommen wird, sage ich voraus, sind Extremsportarten, Rauchen sowieso.
Zu viel Essen.
Zu viel Essen, Schokolade, der Alkohol, die EU arbeitet gerade an der Figur des Passivtrinkens. Das finde ich eine sehr interessante.
Was ist das denn?
Ja, das ist dasselbe wie Passivrauchen. Also es gibt anscheinend einen Ansatz, der sagt, dass wenn man mit jemandem, der viel getrunken hat, spricht über die Atemluft, weil man haucht sich dann ja so an. Gerade wenn man viel getrunken hat, kommt man ja auch immer näher. Da also Alkoholpartikel dann von dem Passivtrinker eingeatmet werden, die möglicherweise auch wahnsinnig schädlich sind. All diese Ansätze dienen ja einem bestimmten Ziel. Es geht darum, quasi ein optimales Verhalten des Einzelnen zu definieren, zu sagen, wenn du das und das und das machst, beziehungsweise nicht machst, dann genügst du deiner Verantwortung, und zwar angeblich für dich selbst, also für deine Gesundheit. Und dann bist du ein guter Bürger. Wenn du jetzt aber abweichst und diesen Pfad der Tugend verlässt, dann bist du ein weniger guter Bürger und daran knüpfen wir jetzt Folgen. Das müssen nicht direkt Sanktionen im strafrechtlichen Sinn sein, aber das können sozusagen Benachteiligungen innerhalb des Krankensystems sein. Es reicht aber im Grunde, finde ich, schon die gesellschaftliche Ächtung, um die Frage zu stellen, sind wir denn da überhaupt auf dem richtigen Weg? Also ist sozusagen das Ziel unseres Lebens, was doch aus meiner Sicht ein vor allem geistiges ist, ja, also der Körper ist wichtig, aber der Körper sollte aus meiner Sicht nie das Ziel unseres Lebens sein. Er ist Mittel und Zweck. Also der Körper ist dazu da, uns zu dem befähigen, was sich dann hier oben abspielt. Wenn man von diesem Menschenbild ausgeht, kann es dann überhaupt sinnvoll sein zu sagen, wir versuchen jetzt die Bürger anhand dieses Präventionsgedankens in so kleine, und jetzt werde ich doch mal ein bisschen extremer. Das ist
eine sehr hohe Stufe der Evolution, die Sie da beschreiben.
Ja, aber ich bin so wie Papa, Optimismus auf jeden Fall, immer. zumindest was das Menschenbild anbelangt. Also und um es quasi extremer zu formulieren, können wir jetzt wirklich, haben wir das Recht und ist das nützlich, anhand des Präventionsgedankens uns alle in kleine Gesundheitsmaschinen zu verwandeln und eine Art Vernunftpflicht zu erlassen. Also zu sagen, wer jetzt unvernünftig ist, der fällt jetzt erstmal raus aus dem gesellschaftlichen Konsens. Und das ist sozusagen der Punkt, wo ich sagen würde, da sind wir nicht auf dem richtigen Weg, weil das kann weder die Aufgabe der Medizin noch die der Gesundheitspolitik sein. Und das können wir auch nicht mit diesem Präventionsmäntelchen überdecken und dann immer sagen, ja, das ist doch jetzt aber rational logisch, Prävention ist doch immer gut. Prävention ist nicht immer gut. Prävention kann auch ganz schlecht sein.
Das ist ein sehr unplausibles Szenario, wenn Sie mir das erlauben. Ja, das ist sehr unplausibel, weil hinter allen diesen finsteren Motiven, die wir dem Staat dann unterstellen, das muss man ja aufdröseln können. Was hat der Staat denn dafür ein Motiv? Will er Geld sparen? Will er Geld für die für Krankenversicherung und das alles sparen? Dann muss er die Leute rauchen lassen. Das ist ja eine alte Sache, nicht? Man müsste das dann so machen.
Oder
lässt man so lange arbeiten,
bis
sie eben gerade so beim Erreichen der Altersgrenze tot sind, nicht wahr? Das ist genau das Gegenteil macht man ja. Also so, insofern schadet sich, wenn man will, eben der Staat praktisch selber.
Ich will einen Gedanken noch. Man darf mal in Berlin, wo Virchow ein großer Name ist, erwähnen. Wir sind jetzt im Zusammenhang, Sie haben den Zusammenhang zwischen Schuld, Individualität, individuellen Verhalten, das diskutieren wir dauernd. Virchow hat im 19. Jahrhundert deutlich gemacht, dass Krankheiten auch sozial bedingt sind. Ich bin jetzt in einer schlechten Rolle als Theologe, weil Sie jetzt gleich den Geist so hochgehoben haben. Ich sage, lassen Sie uns mal in sozialen Verhältnissen erstmal ein Stück bleiben. Virchow hat gezeigt, und das wissen wir heute auch aus der Epidemiologie, dass viele Krankheiten hängen eben ab von sozialer Schicht, in der man lebt. Die hängen ab von sozialen Lagen, in denen man lebt. Und das ist genau das Gegenargument zu einer Individualisierungsthese, die sagt, du bist, die Prävention setzt auch nochmal aufs Individuum. Aber viele, die in der Metallindustrie gearbeitet haben und permanent mit ölhaltigem Material zu tun haben, haben Formen von Krebs entwickelt. Und das hat was mit sozialer Lage zu tun. Jemand, der immer sozusagen in der Universität arbeitet, privilegiert ist, der hat sozusagen dieses Problem
jedenfalls. Der kriegt Burnout mit 30.
Ja, kriegt was anderes.
Frage auf nach der Verantwortung. Ich meine, Verantwortung hat man ja für sich selbst, aber eben auch mit Blick auf den Staat. Das haben wir jetzt hier diskutiert. Welche Verantwortung hat eigentlich der? Also ist nicht auch die Konzentration jetzt auf diese individualisierte Medizin womöglich ein Ansatz, der an der falschen Stelle anknüpft? Also wir haben Umweltursachen von Krankheiten, wir haben immer noch Feinstaub in der Luft, wir haben Arbeitsbedingungen, die uns vieles, was die Prävention in der Medizin von uns fordert, also gesunde Ernährung, Ruhepausen, überhaupt nicht ermöglicht. Also ist nicht der Staat vielleicht sogar viel mehr in der Pflicht als der Einzelne?
Ja, es beschränkt Herr sich Ganten. Zweifellos nicht auf... Also, Entschuldigung.
Herr Ganten.
Also der Staat sind ja wir und die Regierung wählen wir. Der Staat kann sowas immer nur über eine Legislaturperiode beeinflussen, nicht? Insofern würde ich das jetzt, also das meine ich jetzt ernst, wir bestimmen ja gesellschaftlich, was da läuft. Die Zivilgesellschaft gibt im Grunde vor, was konsensfähig ist oder was gewissermaßen die vorherrschende Meinung im Dialog ist. Also da würde ich nicht auf den Staat, glaube ich, so sehr reflektieren. Ich glaube, was wir, ich fand dieses Argument, was Sie brachten, gewissermaßen die Methodik, die gesellschaftlich den Zwang auf den Einzelnen ausübt, viel wichtiger als das, was der Staat nachher an Gesetzen im Gesundheitsbereich, andere Dinge sind natürlich, da liegen da anders, Banken ist was ganz anderes, das können wir wenig beeinflussen. Also diese Methodik des gesellschaftlichen Dialogs, glaube ich, ist da entscheidender als Gesetze in diesem Bereich, die Art, wie Kassen sich organisieren, aber die sind auch nur ganz begrenzt dann beeinflussbar in einer Marktwirtschaft durch das, was der Staat wirklich will. Nicht? Also ich denke schon, dass das zivilgesellschaftliche Engagement da der entscheidende und der Impulsgeber für diese Dinge ist, am Schluss auch für den Staat in demokratischen Gesellschaften.
Eine letzte Frage würde ich noch ganz kurz, bitte.
Entschuldigung, ja. Also mit die Sache mit den Kassen, dass die Kassen dann diskriminieren und sowas, das trifft ja nur einen Teil unserer Bevölkerung, nämlich die gesetzlichen Kassen tun das zum Beispiel nicht. Wenn man gesetzlich versichert ist, schließt das ein. Andererseits ist das nicht erst ein Problem, wie Sie auch richtig gesagt haben, des DNA-Zeitalters, sondern wenn man sich bei einer Kasse bewirbt, um versichert zu sein, dann muss man eben sagen, was man eben alles an Vorkrankheiten und sowas gehabt hat. Und das ist bedenklich. Das halte ich für genauso bedenklich, wie wenn man das...
Eine Frage noch zu diesem... Aber ich wollte dieses andere Argument, dass es nicht verloren geht. Also Schuld. Ja? Schuld, krank zu sein oder das... auch Schuldgefühl, krank zu sein. Das würde ich nicht gering achten. Also das ist ja auch gewissermaßen eine Selbstreflexion. Also natürlich kann nicht jeder gesund sein. Ja, und das ist zum Teil Veranlagung und zum Teil Umwelt, zum Teil soziale Bedingungen. Aber gewissermaßen, jeder will gesund sein. Also ich kenne niemanden. Mhm. Ja, es gibt häufig, wenn man also in Kreisen von Behinderten sprechen, unterschiedlichster Art, die fühlen sich diskriminiert unter dem Aspekt, also wir wollen nicht gesund sein, wir wollen so akzeptiert sein, wie wir sind, in unserer Krankheit akzeptiert sein, mit unseren körperlichen Defiziten akzeptiert sein. Das ist, denke ich, selbstverständlich. Aber ich kenne kaum jemanden, es gibt auch viele, die sich sehr wohl fühlen in der Art, wie sie mit allen ihren verschiedenen Behinderungen leben. Ja, das ist ein erfülltes Leben, natürlich. Aber es gibt ganz wenige, die nicht gewissermaßen körperliche Freiheiten des Gesunden auch genießen würden. Ja? Und dann auch entweder sagen, eigentlich möchte ich das, aber ich schaffe das nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das ist dann nicht Schuld, im formalen Sinne. Aber das Gefühl, ich möchte eigentlich das an Vitalität in meinem Körper ausleben können, was möglich ist. Und dieses als ein vernünftiges, ich sage nicht natürliches, sondern ein vernünftiges, unterstützenswertes Gefühl auch zu erhalten und möglicherweise auch durch Anreize, ja, die man ja für sowas braucht. Denn wir haben wahnsinnig viele Anreize, krank zu werden, ja, in unserer Gesellschaft. Alles, was irgendwie auf uns einstürmt von außen, insbesondere interessengetrieben, ja, macht uns krank. Dem zu widerstehen und zu sagen, na, das mache ich bewusst nicht. Ja? Ich will meine Vitalität, so wie sie mir gegeben ist, mit allen Einschränkungen aufrechterhalten. Das als ein Gefühl auch gewissermaßen wünschenswert zu halten, das ist doch das Ziel auch unserer Forschung. Das ist doch auch das Ziel ärztlicher Tätigkeit.
Auf jeden Fall, aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass dieses Individuum mit seinem natürlichen Gesundheits- oder sagen wir vielleicht mal Wohlbefindensstreben ja wiederum in einer Gesellschaft heutzutage lebt, die insgesamt sehr stark auf Leistung ausgerichtet ist, auf Optimierung, auf Effektivität und auch darauf, das Bestmögliche immer als das Normale zu definieren. Und wenn Behinderte in unserer Gesellschaft sich diskriminiert fühlen, das ist keine gefühlte Diskriminierung, sondern die sind substanziell bis ins Tiefste diskriminiert, weil unsere Gesellschaft nach allen Seiten ausstrahlt, dass nur der wirklich oben mitschwimmt, der möglichst perfekt ist. Und dazu gehört Gesundheit, dazu gehört auch quasi Jugend, also der Anschein von Jugend, dazu gehört Fitness, Leistungsfähigkeit. Das sind schon auch wirklich zutiefst kapitalistische Werte. Und ich meine das mit dem Kapitalismus jetzt nicht nur in der Frage, wer alles kapitalgestützt Geld verdient, auch mit dem Verkauf von Kosmetik und Mittelchen und so weiter, sondern wirklich als Werte, die unserem System immanent sind. Also wie sehen wir den Menschen? Was ist für uns der optimale Mensch? Und der optimale Mensch ist für uns eben schon seit einiger Zeit, glaube ich, nicht mehr der, der möglichst gebildet ist und den gesamten Schiller auswendig kennt, um es platt zu sagen, sondern es ist der Mensch, der irgendwie der am Stadtmarathon teilgenommen hat, am besten noch mit 65 und der entsprechend auch ganz wenig Krankheitstage im Jahr hat und der arbeiten kann wie ein Tier.
Gut, aber also das muss ich noch Ihnen sagen, damit, also um Gottes Willen, nicht, das ist nicht das, was ich meine, das haben Sie auch verstanden.
Genau, das habe ich verstanden. Ja? Ich wollte nur mal darauf hinweisen.
Und das ist gewiss, aus meiner Sicht eine Perversion von Gesundheitsthemen, möglicherweise im gesellschaftlichen Bild, die ich aber nicht meine.
Ich weiß, aber das kann man zwar ablehnen, aber man kann es sozusagen nicht ignorieren, dass es diesen Trend oder diese Tendenz gibt. Ja. Und ich glaube, dass die Verknüpfung von Krankheit mit Schuld daher rührt, dass wenn uns eine Gesellschaft, und das fängt bei jedem Werbeplakat an, das fängt an, indem ich eine normale Zeitung aufschlage und ich sehe nur Gesundheitsthemen und nur die Bilder von strahlenden Menschen und darunter eine Erklärung, wie ich auch so toll werde. Also wenn das sozusagen der Geist ist, dann ist es sehr naheliegend zu sagen, na, wer das jetzt nicht schafft, ist aber auch selber schuld. Und daher kommt, glaube ich, dieser Konnex, den wir eigentlich nicht wollen.
Das ist ein langes und umfassendes Thema, wie man überhaupt darüber sogar reden könnte, was ist eigentlich gesund. Also Klaus Dörner zum Beispiel, der Psychologe, hat gesagt, dass es manchmal auch gesund sein muss, abends eine Flasche Rotwein zu trinken, weil man sonst nicht schreiben kann. Und wer nicht schreiben kann, ist jedenfalls im individuellen Fall womöglich auch nicht so glücklich. Ich würde gerne,
ist sogar krank in
vielleicht, meinem Fall. Richtig. Ich würde gerne ein Thema noch ganz kurz ansprechen, obwohl es besonders relevant ist und danach endlich auch Sie zu Wort kommen lassen. Das ist das Thema Zweiklassenmedizin. Wenn das, was Sie beschrieben haben, Wirklichkeit wird, dann gibt es zumindest viele, die bezweifeln, dass das Ganze billiger wird, sondern sie gehen eher davon aus, es wird teurer, weil ja getestet wird am Anfang und im Krankheitsverlauf und weil diese Tests und diese Kosten womöglich eben von Krankenkassen gar nicht so wahnsinnig gerne übernommen werden, führt es womöglich zu einer Tendenz, die wir auch jetzt schon haben. Frau Zeh hat es schon gesagt, die Probleme werden eigentlich nur intensiviert, die wir jetzt schon haben. Die sogenannten guten Risiken landen in privaten Kassen, die das übernehmen. Andere bekommen dann diese Therapien gar nicht finanziert. Also besteht diese Gefahr in Ihren Augen? Kann man ihr vorbeugen oder sehen Sie das ganz anders, Herr
Kulbach? Zunächst, also ich glaube, es ist einfach die Kosten werden vom Markt bestimmt, lassen wir das mal sagen. Die Kosten, du hattest es kurz angedeutet, die Kosten der Genomsequenzierung, entschuldige, das ist mein Fachgebiet, ich darf über Gene reden, die Kosten der Genomsequenzierung sinken exponentiell und die hören auch nicht bei den von dir erwähnten, aber 3.000 ist das jetzt im Moment Euro oder so auf, sondern das wird immer weitergehen. Also das ist eigentlich nicht das, was diskriminieren wird. Man rechnet Experten in den USA jedenfalls, das andere Gesellschaft, rechnen damit, dass man vielleicht so in 10 Jahren jeden Neugeborenen sequenzieren wird. Ich habe eine sehr starke Meinung dagegen. Darum geht es nicht. Aber, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wirklich das Kardinalthema ist, Information. Es gibt, wenn wir nicht aufpassen, eine Zweiteilung der Gesellschaft in Leute, die wissen, wie sie das einschätzen können und die es eben nicht wissen, wie sie das einschätzen. Und das ist wirklich, und das ist das Problem. Und deshalb müssen wir eben die ganze Zeit darüber reden. Und eigentlich, da bin ich mit Ihnen völlig einig, das weiß ich durch ein Vorgespräch, eigentlich wird die ganze Suppe keineswegs so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Denn wenn ich, wie ich Ihnen einführend versucht habe, auseinanderzusetzen, wenn also tatsächlich für die meisten Krankheiten, für die man nun eben aussagekräftige Marker gesucht hat, einfach nichts dabei herausgekommen ist, dann muss doch die Schlussfolgerung sein, dass man vor so einem Gentest keine Angst haben darf und muss tatsächlich. Denn gucken Sie mal, ich sehe unter Ihnen, ich gucke mir den Altersschnitt an hier bei Ihnen gerade, nicht?
Im Podium oder in der...
Das ist nicht wesentlich unterschiedlich, wenn ich das sagen darf, soweit ich das übersehen kann. Wenn ich mir das angucke, was meinen Sie wohl, wenn Sie so einen Test machen, was dabei für Sie an Relevantem rauskommen kann? Das kann ich Ihnen sagen, 0,0. Sie mögen ein genetisches Risiko für dieses und jenes haben, was sich noch nicht manifestiert hat, weil Sie Glück gehabt haben. Aber wissen Sie, das Leben war immer gefährlich, seien wir ehrlich, sagte Kästner, nicht wahr?
Das wäre jetzt fast schon ein Schlusswort. Ganz kurz noch Herr Tanner dazu.
Also richtig ist das Argument, dass die Genomsequenzierung enorm billig geworden ist. Das ist aber nicht das Schlüsselargument, denn teuer wird es dann, wenn es ein diagnostisches Verfahren wird, das als Standarddiagnose in den Kliniken eingeführt wird. Dann kriegt eine Menge, nicht nur mit den Sequenzierautomaten. Und Herr Ganten hat auf das Wichtige hingewiesen, dass wir hier Luxusprobleme wälzen, was unsere Medizin angeht. Zu unserer sozialen Situation gehört eine älter werdende Gesellschaft, Stichwort demografischer Wandel, mit einem hohen Anteil von multimorbiden Leuten. Das ist der Anteil, der wächst, und Kranke sind ein Markt. Und darüber muss man reden. Insofern gibt es natürlich den dauernden Druck, mehr Geld ins System für die Krankenversorgung, mit guten, sozusagen auch nur ethischen Argumenten. Aber da muss man sagen, wir stehen vor der Herausforderung, die in Deutschland bis jetzt noch niemand wirklich aufgenommen hat, über Prioritätensetzung im Gesundheitssystem zu reden, und das heißt auch über Kontingentierung von bestimmten sozusagen Optionen, Handlungsoptionen im medizinischen Bereich, weil nicht mehr alles finanzierbar sein wird für alle. Und dann steht man in der Tat vor der Frage, sind die Leute bereit, privat zu finanzieren? Letztes Stichwort dazu, wir wissen schon jetzt aus den Studien in der Onkologie, dass Leute sehr, sehr viel Geld ausgeben für die sogenannten alternativen Therapien. Die sitzen in unseren Hightech-Abteilungen, das wird über die Kassen gezahlt. Und schauen Sie mal, was das für ein Markt ist, was die Leute über sozusagen da ausgeben, weil da das individuelle sozusagen Bedürfnis dahinter eine große Rolle spielt. Aber das sind wachsende Märkte.
Über diese Kontingentierungsfrage könnte man sicherlich eine eigene Veranstaltung machen, denn auch das ist ein Problem, das bereits jetzt existiert. Die Zeit ist aber schon so fortgeschritten, dass ich jetzt doch wenigstens 2, 3 von Ihnen die Gelegenheit geben möchte, noch Fragen zu stellen. Falls es sie gibt, melden Sie sich bitte, da drüben ist ein Mikrofon, hinter Ihnen ist schon eine Frage. Wenn Sie so nett sind und sich vorstellen, und bitte möglichst kurz und genau, damit vielleicht noch jemand anderer drankommt.
Eine allgemeine Frage: Welche Gefahr besteht durch die Anwendung moderner Therapien, dass sich über viele, viele Generationen die genetische Prädisposition für Krankheiten erhöht und dadurch permanent der Aufwand für Therapien steigt?
Diese Idee, dass man über diagnostische Maßnahmen oder über therapeutische Maßnahmen und dadurch, dass dann Leute Kinder haben, die irgendeinen genetischen Defekt haben, irgendwie den Genpool verschlechtern könnte oder sowas, das kann man sich abschminken. Da gibt es gute mathematische Modelle dafür. Die ganze eugenische Idee hat deshalb keine Basis. Nicht? Also wenn man früher Eugenik betrieben hat, war das deshalb auch schlecht, weil es eben keine Wissenschaft war. Nicht wahr? Also die Antwort ist nein, man kann das nicht beeinflussen.
Gibt es weitere Fragen oder Anstöße aus dem Publikum zu diesem Thema? Ja, bitte.
Mein Name ist 20, ich bin auch Ärztin, und ich meine, die Volkskrankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, sind ja doch häufig wirklich verhaltensbedingt durch Adipositas, durch Alkohol und durch Rauchen. Und ich würde denken, in einer Solidargemeinschaft der Krankenkasse wäre es denkbar, dass man sagt, von einem gewissen Body-Mass-Index, sagen wir mal von 30 oder 32 an, da zahlt einer 30 Euro im Monat für die Krankenkasse selber oder mehr. Und nach einem Jahr kann er sich wiegen, und wenn er dann runtergegangen ist, dann zahlt er nur noch 20 Euro. Denn übers Geld kann man, denke ich, sehr viel menschliches Verhalten ändern. Und das fände ich nicht so schlecht. Und Alkohol und Zigaretten, das kann man so besteuern, dass doch ein Teil der Kosten, die im Gesundheitswesen dadurch entstehen, dem Gesundheitswesen zugeführt werden.
Darf ich das beantworten?
Ich würde vorschlagen, wir sammeln dahin. Es sind nämlich noch 1 oder 2 Fragen, und dann machen wir eine Schlussrunde.
Mein Name ist Lukas, ich bin Arzt. Ich hätte eine Frage zur Genomsequenzierung. Wozu brauche ich das dann, wenn unter dem Strich für die Allgemeinheit eigentlich 0 rauskommt? Das ja. macht nur Kosten. Okay, und ob das nun preiswerter wird oder nicht preiswerter, es geht um die Gesellschaft. Es geht nicht darum, was man wissenschaftlich damit macht.
Noch eine Frage? Ich dachte, ich hätte da hinten noch eine gesehen. Gut, dann würde ich hier Herrn Gantner und Frau Zeth erst bitten.
Ich sage auch ganz kurz. Auf Ihre Frage, ich würde sagen, wenn das System dann so gebaut ist, wie Sie es vorschlagen, ich würde es nicht mehr eine Solidargemeinschaft nennen in dem Fall. Und die zweite Antwort darauf, wenn wir tatsächlich darüber sprechen, dass wir Risikofaktoren mindern wollen, dann müssten wir auch die 60-Stunden-Woche verbieten, weil das viele Arbeiten in dieser Gesellschaft erhebliche Krankheiten verursacht. Und ich mich doch immer wieder frage, warum Alkohol, Zigaretten und fettes Essen so stark im Fokus sind. Aber wenn ich sagen würde, ich möchte um 15 Uhr nach Hause und dann erstmal 4 Stunden ruhen, weil das meiner Gesundheit förderlich ist, würde ich dafür überhaupt keine Lobby finden.
Also ich stimme dem voll zu, habe zwei zusätzliche Argumente. Ich würde es nicht über das Geld der Krankenkassen machen, ich würde es über das Taschengeld machen. Und zwar so früh wie möglich, denn alle diese Risikofaktoren werden anerzogen, natürlich als Kinder, häufig von den Eltern. Das heißt, wenn die Eltern das Taschengeld danach bemessen, wie gesund sich die Kinder verhalten, dann verhalten sich selber auch gesund. Zum Geld noch eine Anmerkung, weil Herr Tanner ja Rudolf Virchow benannt hat. Rudolf Virchow hat gesagt, viele schlaue Dinge, war wirklich einer der ganz, ganz Großen, der Berliner Medizin, der Weltmedizin. Er hat gesagt, Geld kann gar nicht genug ausgegeben werden, aber bitte nur für die Medizin. Und dem stimme ich völlig zu. Für was wollen wir sonst Geld ausgeben, wenn nicht für Medizin und für Forschung, die der Gesundheit in all den Differenzierungen, die wir besprochen haben, der Gesundheit der Menschen dient.
Man könnte ja jetzt sagen, für gutes Essen, aber das mache ich mal
oder
nicht.
Ich würde zwei Bemerkungen kurz machen. Herr das Rupp, eine das zu erst. Dem Argument, was lässt sich über Geld steuern. Ihr Vorschlag, Sie betreiben ja selber die Strategie der Individualisierung, zu sagen, na, dann iss weniger, rauch weniger, trink weniger und da gibt es dann eine Prämie dafür. Ich möchte historisch in Erinnerung rufen, weil das bei uns heute auch eine Rolle jetzt spielte, was soll der Staat und was nicht, dass wir alle sehr gut leben mit einem Sozialversicherungssystem, das das genau nicht macht, sondern unser Sozialversicherungssystem das Individuum einerseits so ernst nimmt, dass sie Kassenbeiträge zahlen. Das war der Streit um Bismarck, soll das einfach nur Staatsgeld weitergeben? Nein, wir leisten einen Beitrag, aber der Beitrag hängt nicht am individuellen Risikoverhalten. Das haben wir sozialisiert. Und ich meine, die Fragen zielen darauf auf den schwierigen Punkt, dass man sagen muss, diese alte Balance, die unser Sozialversicherungssystem bis heute trägt, die es so weder in den USA noch in England gibt, wo sie eine sehr viel höhere Individualisierung von Risiken haben, das wird eine politische Debatte in Deutschland in der Zukunft sein, um die sozialstaatlichen Regelungen. Und letzte Bemerkung, bevor dann wirklich der Fachmann spricht, bei der Genomsequenzierung, es ist nicht so, dass da gar nichts dabei rauskommt. Das wäre missverstanden. Wir haben das Forschungsprojekt hier, die Leute im International Cancer Genome Consortium bei uns sind, die bei kindlichen Hirntumoren, die erblich sind, dann sehr wohl zu sehr harten Ergebnissen kommen, die sehr schnell eine Rolle spielen in einer sozusagen kleinen Gruppe. Kindliche Hirntumoren, eine bestimmte Subklasse, aber wo deutlich ist, das betrifft die ganze Familie und das sieht man an dem schon erkrankten Kind. Das gilt dann plötzlich für die Geschwister und das kann man mit einer sozusagen diese Merkmalsträgerschaft und die Penetranz, also dass das ausbricht, bei bestimmten aggressiven Tumoren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen.
Ja, ich möchte das von Arzt zu Arzt eben durch einen Fall begründen. Wenn Sie sich angucken, wie die Diagnostik jetzt in der Pädiatrie vonstatten geht, gegen den Hintergrund, dass es etwa 6.000 oder so Krankheiten dieser Art gibt, die sind bekannt, es gibt vielleicht 10.000 oder noch mehr davon, der Rest ist nicht bekannt. Wenn ein Patient kommt, ein kleiner Patient in die Pädiatrie und der ist schwer multipel gehandicapt, hat Fehlbildungen und so weiter, dann steht normalerweise aufgrund der großen Vielfalt von Krankheiten der Pädiater da wie der Ochs vorm Berg. Und was dann passiert, kann ich Ihnen sagen. Dann kommt nämlich der schlaue klinische Genetiker. Es gibt ein paar schlaue, die meisten wissen auch nicht alles. Keiner weiß alles. Und der Wirt kommt mit einer Verdachtsdiagnose.
Und dann gibt es einen speziellen Test und der kostet vielleicht so 700 Euro, der kostet vielleicht 1000 Euro. Dann schließt man Mutationen in einer Erbanlage aus. Und dann war es das natürlich nicht. Ja, weil es eben so viele, hunderte oder tausende Erbanlagen gibt, die alle zu schwerer geistiger Behinderung mit Fehlbildungen führen. Und dann kommt der nächste Versuch. Und das war es natürlich auch nicht. Und das Ergebnis ist, dass in Deutschland, und ich sehe Frau Mundlos sitzen, und die weiß das auch mindestens genauso gut, das Ergebnis ist, dass bei uns in solchen Fällen, und es gibt viele solcher Fälle, nämlich 2% oder 3% aller Kinder haben so etwas bei uns, dass die Diagnose erst im Mittel nach 7 Jahren richtig gestellt wird. Und dazwischen gab es eine Fehldiagnose in aller Regel. Oder ich glaube, in 40% aller Fälle gibt es davor eine Fehldiagnose. Dann geht das ganze Spiel nochmal wieder los. Dann hat man nämlich eine Diagnose gestellt, die war aber falsch. Und das hat dann alle möglichen therapeutischen Konsequenzen. Sehen Sie, und wenn man nun diese ganze Kaskade, die Sie in Geld etwa so beziffern können, einige hunderttausend wird das dann wohl kosten, bis man dann zur richtigen Diagnose kommt, wenn man das alles auffangen kann mit einem Eingangstest, und das schwebt den Leuten, die im Feld arbeiten, tatsächlich vor, mit einem einzigen Eingangstest, der alle diese bekannten Krankheiten erst einmal ausschließt, dann bleibt nur noch ein relativ kleiner Bodensatz über, der unbekannt ist. Und in der großen Zahl der Fälle kann man die Diagnose stellen. Das heißt nicht, dass man dann die Krankheit therapieren kann, aber man kann den Familien eben sagen, das ist diese Krankheit, der dieses Wiederholungsrisiko, es muss in deiner Familie kein krankes Kind mehr geboren werden, weil es, da man die Möglichkeit hat, Pränataldiagnose zu machen und so weiter. Und nicht zu vergessen, zum Schluss, zunehmend kommt man eben doch dahinter, dass sogar bei diesen Krankheiten, die man für früher für unbehandelbar gehalten hat, nämlich zum Beispiel Störungen der Intelligenzentwicklung, dass man doch medikamentös eingreifen kann. Zitieren Sie mich bitte nicht zu heftig an dieser Stelle. Irgendeinmal habe ich das gesagt vor so 5 Jahren ungefähr. Das ist richtig, was ich Ihnen sage. Aber ich wurde in der Bild-Zeitung hinterher zitiert, damit ich habe die Pille für die Dummheit gefunden und so etwas. Und das hat große Kraft gekostet, das wieder aus der Welt zu schaffen. Aber das ist nichts zum Lachen. Tatsächlich, worum es hier geht, ist tatsächlich ein starkes Plädoyer dafür, die Genomforschung mit einem oder die Genomsequenzierung als einen einzelnen übergreifenden universalen Test immerhin zu erwägen für die Leute, die es wollen, nicht für alle Leute natürlich, nicht als Zwangsmaßnahme, aber sowas zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, wir brauchen dafür die Infrastruktur. Die betroffenen Familien werden es Ihnen danken.
Vielen Dank, Herr Ruppers. Ich würde jetzt gerne noch eine ganz kurze Schlussrunde einläuten mit der Frage, was denn der Genetiker, der Ethiker, die Schriftstellerin, der Mediziner in ihrem Wirkungsfeld dazu beitragen möchten, dass diese Debatte, von der wir gerade mehrmals gehört haben, dass sie anhalten soll, was sie dazu beitragen. Und wer Lust hat, möge noch bitte auf eine andere Frage antworten. Ich fand das sehr interessant, was Sie, Herr Dr. Schütte, gesagt haben, Bürger beteiligen an den Forschungsfragen. Also hier wurde ja immer gesagt, das ist eigentlich eine marktgetriebene, eine interessengetriebene Forschung. Patienten beteiligen, ist das realistisch? Fangen wir an mit Herrn Gantel.
Also Dialog mit Bürgern und in allen Bereichen und über die Bereiche hinaus ist entscheidend. Ich würde
bei der Entwicklung von Forschungsfragen.
Bei der Entwicklung von Forschungsfragen, bei der Interpretation von Forschungsfragen und bei der Anwendung von Forschung in allen diesen Bereichen. Ich würde gerne aufmerksam machen auf die Tatsache, dass es Genomforschung, die hier jetzt im Vordergrund steht, eine ganz neue Wissenschaft ist, die eine gewisse methodische Reife erst 10 Jahre hat. Ja? Noch 2000 war es ein Riesenereignis. Der amerikanische Präsident hat sich Neujahr hingestellt und gesagt, wir haben die Methode, das menschliche Genom zu sequenzieren. Und das war ein weltweites Milliardenprojekt. Inzwischen ist die Methode so weit, dass wir richtig anwenden können. Ja? Und daraus folgen eine ganze Menge andere Anwendungen. Das heißt, das, was an Folgen daraus entsteht, was wir an Möglichkeiten haben, beginnt gerade erst. Wir sind in der Phase, zu Anfang haben wir gedacht, ich weiß noch, Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin, als das gegründet wurde, Anfang der 90er Jahre, ein Gen entdecken, rausschneiden, neues Gen rein, Gentherapie. Große Euphorie. Ja, Können Sie sich noch entsinnen?
Ja, wir alle,
sicher. Das ist ja nicht vorbei, aber so einfach ist es nicht, schon gar nicht in der Medizin, die verantwortungsvoll mit neuen Methoden umgeht. Das heißt Ruhe und Demut und eine gewisse Gelassenheit, das ist eine tolle Methode, die enormen Wissenszuwachs erlaubt, aber die Anwendung in der Praxis muss sorgfältig überlegt werden und dauert. Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht kommt zurück auf das, was ich gesagt habe. Jeder hat so sein Steckenpferd. Nicht die Entstehung des Lebens, das sind andere Kategorien, aber die Entwicklung des Lebens, die verstehen wir molekular durch die Sequenzierung viel besser. Die Gene sind gar nicht aktiv. Ich weiß nicht, die meisten denken vielleicht, Gene machen Krankheiten. Na, die Gene sitzen da irgendwo im Chromosom, machen gar nichts. Die haben gar keine Wirkung. Was daraus folgt aus den Genen, die Übersetzung der Gene in biologische Aktivität, das ist das Entscheidende. Das lernen wir über den ganzen Baum der Entstehung des Lebens. Daraus werden wir Erkenntnisse gewinnen über die Definition von Gesundheit und Krankheit. Und das, was wir möglicherweise machen können in der Behandlung und Therapie, das können wir noch gar nicht absehen. Aber unglaublich viel. Und hoffentlich, wenn wir die Richtung der Forschung auch ein bisschen orientieren, nicht nur an Marktinteressen, die dies zahlen können, sondern das, was die neue Medizin der Zukunft wirklich erfordert, nämlich da, wo sie preisgünstig sein muss, wo man nicht nur am Verdienst das orientiert, was auch heute natürlich nicht nur gemacht wird, dann werden wir, glaube ich, auf dieser Basis eine neue Medizin entwickeln können. Wie die aussieht, weiß ich nicht. Helfen Sie uns dabei, dieses zu machen. Je mehr Geld für die Forschung, um Virchow noch mal zu zitieren, und für Gesundheit, umso besser.
Herr Ruppers, wo sehen Sie Ihre Rolle?
Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, die Welt hat sich für die Pharmaindustrie, auch für die Regierung hoffentlich geändert, dadurch, dass man eben die ganzen häufigen Krankheiten aufgedröselt hat in viele kleine Krankheiten mit einem meistens vorhersagbaren hohen Wiederholungsrisiko. Das Gute ist dabei, dass man diese Krankheiten mit relativ einfachen Verfahren, gut etablierten Verfahren aufklären kann. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass es vermutlich von dieser Art 10.000 Krankheiten gibt. Man kennt erst vielleicht so 5.000 oder so in der Größe, 6.000 oder so in der Größenordnung. Damit gibt es eine Aufgabe, nämlich die Aufgabe, diese Krankheiten aufzuklären. Das geht im Prinzip ganz einfach. Man muss nämlich nur sehr viele Genome von Patienten eben analysieren und muss die vergleichen, die genau dieselbe Krankheit haben und so weiter und so weiter. Wer bezahlt das alles? Das Einfachste wäre tatsächlich, man würde tatsächlich solche Tests in die allgemeine Krankenversorgung einführen. Das erfordert natürlich einen Konsens, aber so auf diese Weise, wenn man Verfahren entwickeln könnte, dass man nur die Informationen, die für Sie interessant sind, ist dann rausfiltert. Und wenn man das bewacht und wenn es einen Konsens gibt dazu, würde man in der Krankenversorgung ganz schnell auf Millionen Genome kommen. Und dann wäre es ganz einfach, die Veränderungen mit den Krankheiten zu korrelieren und damit ganz schnell alle diese fehlenden Krankheiten eben aufzuklären. Aber das ist ein breites Feld. Ich sage das. Also meine Aufgabe sehe ich darin, einerseits fehlende Krankheiten, bisher nicht aufgeklärte Krankheiten dieser Art eben aufzuklären, seriell. Und ich habe das tatsächlich gerade in einem Papier, wonach du dich freundlicherweise erkundigt hast, gerade eben gezeigt. Es ist nicht mehr das Spiel, man klärt eine Krankheit auf und macht damit einen Doktor. Nee, man kann das auch zu 50 oder zu 100 machen und so weiter. Ich hoffe also, dass es da Veränderungen gibt. Zweitens, ich plädiere dafür, dass man eben diese Tests, die man jetzt schon etablieren kann und die man machen kann, dass man die auch nutzt und dass einem da tatsächlich, dass sich auch die Regierung in der Pflicht fühlt, tatsächlich solche Entwicklungen eben zu fördern. Denn alle werden wir davon profitieren letzten Endes. Und zum Schluss, das habe ich jetzt hier schon mehrfach gesagt hier, ich glaube, damit das alles sich auch realisiert, brauchen wir, du sagst, Konsens kann es nicht geben. Gut, wir brauchen das Streben nach einem Konsens und dazu brauchen wir eben Information. Wir müssen eben sehen, dass wir diese basalen, grundsätzlichen Dinge der Genetik und dass Genetik uns alle angeht, ob wir nun krank sind oder nicht, dass wir also alle in einem Boot sitzen, das müssen wir eben, das Bewusstsein müssen wir fördern.
Herr Tanner.
Wir haben ja heute über sehr unterschiedliche Wissenschaftskulturen gesprochen, die im Umgang mit diesen Fragen eine Rolle spielen. Und die sind auch auf dem Podium präsent. Frau Lütjen-Trekohl hat heute am Anfang in ihrer Rede davon gesprochen, dass die Literaturwissenschaften und Kulturwissenschaften dabei eine Rolle spielen. Warum erinnere ich daran nochmal? Wir haben eine Tendenz, und dass jeder, der natürlich ein Stakeholder in dem Bereich ist, der Ökonom genauso wie der Mediziner, der Genomsequenzierer, seine Perspektive auf die Dinge hat. Wir alle erleben selbst, aber Gesundheit und Krankheit sind mehrdimensional. Das heißt, sie gehen nicht in der Genetik, sie gehen auch nicht im ökonomischen Datensatz auf, sie haben eine individuelle Dimension, sie haben eine psychische. Und dieser Mehrdimensionalität gerecht zu werden und die auch zu halten gegenüber den Reduktionismen, die von allen Ecken kommen, das ist eine kulturelle Herausforderung. Und da würde ich sagen, das ist der Punkt, an dem man sensibel sein muss. Und deswegen finde ich es auch sozusagen Ihre Beschreibung nochmal eine Kultur des Umgangs damit. Kultur heißt was anderes, die funktioniert eben nicht, wie Sie vorhin schon gemacht haben, auf einen Knopfdruck, sondern das ist ein sensibles Geflecht an Interpretationsmöglichkeiten, das wir gerade im Umgang mit Gesundheit und Krankheit brauchen. Also wehret allen Reduktionismen, seht Ihre Leistungskraft gleichwohl.
Das Schlusswort hat die Schriftstellerin.
Ja, ich mache es auch ganz kurz. Ich mache jetzt Tanner plus X. Ich würde sagen, der Satz Gesundheit ist das höchste Gut taugt tatsächlich nur dann, wenn wir ihn so mehrdimensional begreifen. Zur Gesundheit gehört auch Bildung und auch etwas, was wir gutes Leben nennen, und dazu gehört auch maßvoller Genuss. Also wehret nicht nur den Reduktionen, sondern wehret auch dem Galoppieren in eine eindimensionale Richtung.
Vielen Dank, Frau C. Vielen Dank allen anderen Podiumsteilnehmern. Ich werde mich jetzt hüten, eine derart komplexe Diskussion, die aus so vielen verschiedenen Perspektiven so ein schwieriges Thema zusammengebracht hat, auf drei Sätze zusammenzufassen. Das wäre auch kontraproduktiv. Das wäre auch kontraproduktiv, weil Sie alle hier sollen ja weiter diskutieren, gleich bei einem Glas Wein. Ich möchte trotzdem ein Zitat noch loswerden von dem Philosophen Hans-Georg Gadamer, der von der Verborgenheit der Gesundheit gesprochen hat und den schönen Satz gesagt hat, sie zieht sich beim Frontalangriff in sich zurück wie ein Schneckenhaus. Und die Frage für mich ist, was ist der Frontalangriff? Ist es das Trinken oder die Therapie? Darüber mögen Sie jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter diskutieren. Mir bleibt noch Ihnen anzukündigen, dass es eine weitere Diskussion zum Thema individualisierte Medizin geben wird, und zwar am 12. Dezember. Dann geht es vor allen Dingen um den Aspekt der Individualität. Wie viel Individualität bleibt uns noch, ist die Frage. Diskutieren werden in der historischen Kassenhalle am Humboldt-Karree hier in Berlin um 18 Uhr Frank Schirmacher, Journalist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Professor Jochen Taupitz, er ist Medizinrechtsexperte und Mitglied des Deutschen Ethikrates, Professor Gerd Gigerenzer, Psychologe und Risikoforscher, und Frau Professor Marcella Rietschel, eine klinische Forscherin. Vielleicht haben Sie ja Lust, auch da noch mal zuzuhören. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein paar Anstöße geben konnten und wünsche Ihnen jetzt noch einen kommunikativen und angenehmen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus